Wir wollen dir danken, Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass du so bist, wie du dich uns geoffenbart hast, dass du jeden Morgen neu mit deiner Barmherzigkeit und Treue da bist, unser Leben umfängst, dass wir unter deinen offenen Augen leben können, dass deine Gnade unser Leben bestimmt. Wir geben dir darüber die Ehre und den Lobpreis. Danken dir jetzt auch von ganzem Herzen für diesen Vormittag. Danken dir, dass du uns so aus dem Normalen herausholst, uns diese Zeit hier schenkst, wo wir die Bibel aufschlagen können, wo wir nachdenken können über dein Wort. Und wir möchten dich um deinen Segen bitten. Wir haben das schon so oft erlebt, dass du uns ansprechen kannst, dass durch den Heiligen Geist du Klarheit und Wegweisung und Orientierung geben kannst. Und wir erbitten das auch für diesen Tag und auch für diesen Vormittag. Bitte segne du unseren Bruder, der hier jetzt ist und uns dein Wort erklärt und auslegt. Rüste du ihn aus mit deinem Geist von oben. Wir ehren dich, preisen dich, unseren Gott. Amen. Bevor wir dann Bruder Kettling bitten, einführend seinen Vortrag zu uns zu halten, denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir so ein bisschen noch zur Person hören. Manche von Ihnen kennen ihn ja recht gut, andere gar nicht. Und so haben wir gesagt, wir interviewen diesen Mann einmal. Aber zu diesem Mann gehört ja zuallererst einmal auch die Frau dazu, die wir heute Morgen ja auch schon begrüßt haben. Noch einmal ganz herzlich hier willkommen heißen wollen. Freuen uns sehr, dass Sie dabei sind, mitgekommen sind. Wenn ich so eine Person habe, Bruder Kettling, dann ist ja immer erst die erste Frage, ich brauche so ein paar Eckdaten. Also ich muss so wissen, wo kommt denn der Mann eigentlich her, was bestimmt ihn? Was würden Sie so als Eckdaten Ihres Lebens geben, wo man so ganz schnell im Bilderrahmen Siegfried Kettling reinkriegt?
Geboren und aufgewachsen bin ich, wie meine Stimme verrät, nicht in Süddeutschland. Ich bin also waschechter Sauerländer und bin dort in der landeskirchlichen Gemeinschaft und im EC eigentlich groß geworden. Während des Studiums im EC habe ich meine Frau, die ist auch Westfälin, kennengelernt. Unsere erste Arbeitsstelle, man hat mich immer in Dinge gerufen, die was mit Lehre zu tun hatten. Erst jetzt komme ich eigentlich mehr zum Predigen im Ruhestand. Ich war zunächst im Pfarrseminar in Soest, da geht es um Ausbildung von Vikaren. Dann war ich 5 Jahre in Bad Salzuflen beim MBK, das ist eine Bibelschule gewesen damals, und Tagungsarbeit, wie Sie sie hier machen. Und dann war ich 28 Jahre in Unterweissach, dort in der Ausbildung von zunächst jungen Männern, inzwischen gibt es auch junge Mädchen, da hat sich im Reich Gottes etwas geändert. Und hatte also zu unterrichten, wenn man an solch einer Bibelschule unterrichtet, kommt man irgendwann so quer durch alle Fächer, fast alle Fächer. Man wird also ein Spezialist fürs Allgemeine. Seit einigen Jahren sind wir im Ruhestand und wohnen in der Nähe des Schönblicks bei Schwäbisch Gmünd. Das sind so die Eckdaten. Also geprägt bin ich vom Pietismus und der Gemeinschaftsbewegung, geprägt dann auch von einer großen Liebe zur reformatorischen Theologie. Das zunächst mal.
Stichwort Unterweissach. Manch einem von uns ist Unterweissach ein Begriff. Andere haben das heute Morgen jetzt hier von Ihnen zum ersten Mal gehört. Vielleicht noch so ein paar Stichworte zu dieser Bibelschule Unterweissach.
Ja, die Bibelschule Unterweissach ist eigentlich ein Flüchtlingskind. Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts, so um 1906 und so, gab es eine Erweckungsbewegung in Ostpreußen. Und diese Erweckungsbewegung rief nach Lehre, nach Unterweisung. Und da wurde in Ostpreußen, in Preußisch-Bahnau, die Bahnau ist ein Flüsslein, wurde die Bibelschule von Preußisch-Bahnau gegründet. Das war damals ein Zentrum in Ostpreußen. Dann zerschlug sich das alles. Das ist heute Niemandsland zwischen Polen und der Sowjetunion. Und man kam nach Schwaben und so wagte man 1948 den Neuanfang dieses Werks in Unterweissach. Das hat zur Folge, dass kein eigentlicher Gemeinschaftsverband, wie sonst bei den meisten Bibelschulen, Liebenzell und so, hinter dem Werk steht, sondern dass wir, wie die Schwaben sagen, Reingeschmeckte waren. Aber wir haben uns im Schwabenland sehr wohl gefühlt. Das ist eine Bibelschule, die geprägt ist von der Erweckungsbewegung, vom Pietismus und gleichzeitig ein positives Ja zu einer positiven Theologie hat. Dieses Ineinander und Miteinander prägte Unterweissach.
Ich möchte eine Frage Ihnen stellen, die betrifft Ihr Buch. Sie haben eine ganze Reihe von Büchern geschrieben, die alle sehr lesenswert sind. Ich glaube, nur zwei oder drei Titel sind da draußen. Da gab es noch eine ganze Reihe mehr. Natürlich das Buch zum Thema, als ob wir es gewollt hätten, ja wieder rechtzeitig neu aufgelegt für unser Seminar hier. Du gibst mich nicht dem Tode preis. Und es hat eine vierte Auflage erlebt. Das ist ja für ein christliches Buch etwas Besonderes. Lassen Sie uns ein bisschen Teil daran haben, Erfahrungen mit diesem Buch. Sie haben sicherlich Rückmeldungen bekommen auf dieses Buch. Es gab sicherlich Reaktionen. Können Sie uns da ein bisschen was von berichten?
Zunächst hat meine Frau und mich die Frage sehr beschäftigt, sollen wir überhaupt dazu etwas von uns geben in die Öffentlichkeit? Im Hintergrund stand ja der Unfalltod, der Motorradunfalltod unseres Ältesten bei Bordeaux. Und schreibt man was darüber? Ich hatte damals bei der Zeitschrift Schritte alle zwei Monate einen theologischen Artikel zu verfassen. Ulrich Bazzani war später der Herausgeber. Es war mir unmöglich, über ein anderes Thema zu schreiben als über Tod und Ewigkeit. Ich habe also eine Reihe, in der ich drin war, abgebrochen und bin zu diesem Thema übergewechselt. Das sind die theologischen Kapitel, die den zweiten Teil des Buches ausmachen. Im ersten Teil haben wir etwas Persönliches gesagt, wie es uns mit der Trauer ergangen ist. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass bei einem Todesfall eines Kindes eine ungeheure Zahl von Ehen sich scheidet. Da wird man nicht ohne weiteres zusammengeführt, sondern die Trauer reißt auseinander. Es ist also eine wichtige Frage, wie das mit der Trauer ist. Da kommt dann manches zur Briefseelsorge, was man uns geschrieben hat und was wir zusammengestellt haben. Also da sind persönliche Erfahrungen im ersten Teil und im zweiten Teil das theologische Nachdenken über diese Dinge. Und das, was ich Ihnen vortrage, sind in gewandelter Form Dinge aus dem zweiten Teil.
Wir sind sehr gespannt darauf. Dürfen Sie auch dann gleich bitten, wollen aber so als Unterbrecher noch zwei Strophen dieses Liedes miteinander singen. 348, die vierte und fünfte Strophe. Und dann bitten wir Sie um Ihren ersten Vortrag, Ihr erstes Referat und danken Ihnen nochmal ganz, ganz herzlich, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben hierher und Ihre Premiere hier auf der Langen Steinbacher Höhe haben. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. 348, die vierte und fünfte Strophe singen wir noch.
Die meisten von ihnen werden entweder aus eigener Anschauung mit dem Fotoapparat dazu oder doch von Bildern her das Schloss von Versailles kennen. Jenes gewaltige barocke Kunstwerk, das der König Ludwig XIV. Außerhalb der Tore von Paris in den Sümpfen errichten ließ. Viel weniger wissen, was eigentlich der Hintergrund dieses großen, gigantischen Bauunternehmens war. Es gab nämlich schon eine Sommerresidenz, die lag in Saint-Germain. Aber wenn man in Saint-Germain war, dann konnte man den Kirchturm sehen von Saint-Denis. Und unter dem Kirchturm von Saint-Denis wurden die französischen Könige beigesetzt. Und das war Ludwig XIV. Ein Gräuel, dass man von seiner Sommerresidenz aus sozusagen sein späteres, sein zukünftiges Grab sehen könnte. Wir haben das, meine Frau und ich, in Regensburg ganz ähnlich erlebt. Da gibt es ja das Schloss des Geschlechtes von Thurn und Taxis. Auch da sind die Wohngebäude so gestaltet, dass der kirchliche Raum, in dem die Fürsten beigesetzt werden, nicht einsichtig ist. Das ist also ein Tabu. Und diese Flucht vor dem Tod ist etwas, das Christen nicht nötig haben. Also Versailles, eins der gigantischen Baudenkmäler Europas, ein Dokument der Flucht vor dem Tod. Ich habe ein erstes Kapitel, das möchte ich überschreiben, Biologie und Bibel. Biologie und Bibel. Als Christen müssen wir uns immer geistig umschauen auch. Ich möchte gleich beginnen mit einem Gedankenexperiment. Stellen Sie sich einmal bitte vor, man könnte sämtliche Krankheiten abschaffen. Natürlich alle Krankenhäuser auch. Es gäbe keinen Krebs mehr und keinen Herzinfarkt und nicht AIDS und Alzheimer nicht. Es gäbe keine Krankheiten mehr. Welt ohne Krankheit. Dazu wäre es möglich, Welt ohne Gewalt zu schaffen. Ohne Unfall, ohne Mord, ohne Krieg, ohne terroristische Aktionen, aber auch ohne Erdbeben und Flutkatastrophen. Welt ohne Krankheit und Welt ohne Gewalt. Eines ist sicher, es gäbe einen Hagel von Nobelpreisen für die Leute, die das fertig kriegen. Aber meine Frage ist, wäre Welt ohne Krankheit und Welt ohne Gewalt eine Welt ohne Tod? Nein, das wäre es nicht. Die Ärzte müssten dann auf den Totenschein das schreiben, was sie heute unter allen Umständen vermeiden. Nämlich natürlicher Tod, Alterstod. Ich weiß doch bei meiner Schwiegermutter, was die Ärzte sich für Mühe gegeben hat, irgendwelche Krankheiten aufzuschreiben. Wo das Leben einfach verronnen war im Alter. Der sogenannte Alterstod, der natürliche Tod. Da muss man ja fragen, wann fängt das eigentlich an mit dem Tod? Und das ist nun seltsam. Der Tod beginnt da, wo das Leben beginnt. Wenn sich die Samenzelle, die männliche, mit der weiblichen Eizelle verbinden, wenn sie verschmelzen, dann beginnt das Wachstum. Und Wachstum ist Leben. Wachstum ist Leben. Nur, das Wachstum ist die Zellteilung. Ist begrenzt. Da gibt es einen Countdown. Da wird heruntergezählt, wie bei einer Sanduhr. Und einmal ist das letzte Körnchen gelaufen. Das ist also etwas Erregendes. In dem Augenblick, wo das Leben beginnt, beginnt auch der Countdown, der zum Sterben hinführt. In unserer gefallenen Welt sind also biologisches Leben und Tod miteinander verwachsen, wie siamesische Zwillinge. Der Wissenschaftler Karl Friedrich von Weizsäcker hat einmal gesagt, alle Lebewesen, die sich vermehren, müssen sterben. Das leuchtet uns ja ein. Wenn sich die Kaninchen nur vermehrten und nicht stürben, dann würde diese Überpopulation der Kaninchen die ganze Welt überschwemmen. Aber wenn die Kaninchen nur sterben würden und sich nicht vermehren, dann wären sie mit einer Generation nicht mehr da. Deshalb sagt Karl Friedrich von Weizsäcker in seinem zweiten Satz, nicht nur alle Wesen, die sich vermehren, müssen sterben, sondern auch alle Wesen, die sterben, haben prinzipiell die Fähigkeit, sich zu vermehren. So tief sind Leben und Tod bei uns verbunden. Auf dem Friedhof in Unterweissach gibt es einen Grabstein, da kommen zwei massive Steinbrocken aus der Erde heraus. Das sieht aus wie die Zange mit ihren beiden Seiten. Und dazwischen ist ein eiförmiges Gebilde. Nun wissen wir, einerseits ist das Ei ein Symbol des Lebens, aber andererseits ist das rohe Ei etwas höchst Empfindliches. Und jetzt braucht man sich bloß vorzustellen, diese beiden Seiten der Zange würden zubeißen, dann hätte das Ei dazwischen keine Chance. Was steht auf dem Ei als Grabspruch? Er verkündet eine tiefe Wahrheit. Gerade gehen Sie über Friedhöfe und befragen Sie Grabsteine, ob sie eine Botschaft haben. Es ist keine Botschaft, wenn da nur ein Name steht mit Bindestrich dazwischen. Ob Sie irgendeine Botschaft haben, dieser Stein hat eine sehr ernste Botschaft. Mitten wir im Leben sind von dem Tod umfangen. Und das wird da sehr plastisch dargestellt. Die alten lateinischen Väter fanden das sogar in unsere Hände hineingeschrieben. Wenn Sie einen Augenblick mal in Ihre Handflächen hineinschauen, da gibt es ja so Linien. Und wenn man guten Willens ist, dann sieht man zunächst einmal drei Linien. Und Sie können diese dritte Linie verbinden, dann entsteht ein großes, geschwungenes M. In der einen Hand ein M, in der anderen Hand ein M. Da sagten die alten Römer, das heißt Memento Mori. Mensch, du musst sterben. Es ist dir in die Hände geschrieben. So bist du sozusagen tätowiert. In die Hände geschrieben. Zu unserem Leben gehört der Tod dazu. Also, das waren ein paar Bemerkungen zur Biologie. Biologisch gesehen ist schon die Zeugung, die Empfängnis, die Zellteilung, das Wachsen, der Anfang des Sterbens. Biologie und Bibel. Jetzt ist das nicht so, dass sich das einfach glatt zusammenfügt oder gar so, sondern dass da eine gewisse Reibung entsteht zwischen biologischen Sätzen und biblischen Sätzen. Nehme ich jetzt einige biblische Zentralsätze, Spitzensätze des Neuen Testamentes, und dann werden wir auf dieses Knistern achten bei der Berührung mit der Biologie. Mein erster Spitzensatz, Johannes, 1. Johannes 5, 12. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Dann geht es weiter, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Biologisch gesehen ist das ein Satz, den man zunächst gar nicht einordnen kann. Biologisch definiert sich nämlich Leben immer an Tod und Tod an Leben. So ähnlich wie rechts da ist, wo der Daumen links ist. Das heißt, wenn Sie ein Lexikon nehmen und dann den Artikel Leben aufschlagen, dann finden Sie manches über Stoffwechsel, über Fortpflanzung, über Wachstum und dann kommt ein Verweis, siehe, auch bei Tod. Wenn Sie dann den Artikel Tod aufschlagen, dann finden Sie wieder manches, was Sie unter dem Artikel Leben schon gelesen haben, nur unter der Richtlinie, das hört alles auf. Biologie und Bibel, das heißt bei unserem Punkt Sterben, hier Sterben und Tod, Leben und Tod definieren sich wechselseitig, so sagt die Biologie. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Leben und Tod definieren sich nicht wechselseitig aneinander, sondern einer dritten Größe, die die erste ist, an dem Sohn Gottes. Wer den Sohn Gottes hat, der lebt, er mag sterben oder nicht. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das ist also ganz entscheidend, Leben wird nicht vom Tod her definiert, wechselseitig, sondern vom Sohn Gottes her. Das ist biblisch, wer den Sohn Gottes hat. Jetzt stellen Sie sich eine große Evangelisationsversammlung vor. Und ich predige dies, dann würde ich sagen, das ist ja seltsam. Wenn sich das am Sohn Gottes definiert, normalerweise sind wir der Meinung, die Toten, die liegen draußen. Ich weiß nicht, wie weit Luftlinie hier gesprochen, der nächste Friedhof hier ist. Aber da sind die Toten. Und hier wir drin, wir sind die Lebenden. Der Kreislauf, der Lungenkreislauf, der Herzkreislauf, der ist in Ordnung. Irgendwann haben wir mal ein EKG machen lassen. Und wir können miteinander, wie die Schweizer sagen, hirnen. Wir können miteinander Dinge bedenken. Wir sind die Lebenden. Und die Toten, die sind irgendwo draußen. Und jetzt ist das eigenartig. Durch so einen großen Saal würde dann eine Linie laufen, die Menschen auseinander definiert. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der lebt nicht. Da kann einer sagen, ich war 30 Jahre nicht beim Arzt, ich bin kerngesund und er ist nicht lebendig. Er ist bei blühender Gesundheit tot. Und umgekehrt, da kann es Tote geben, die schon jahrzehntelang auf dem Friedhof liegen und sie leben, denn sie existierten in der Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes. Also das ist etwas Erregendes. Vital, Lebendige können aus der Sicht der Bibel tot sein. Tot mitten im Leben. Und Tote in Jesus Christus lebendig. Dann ist die erste Frage, die man stellen muss, lebe ich überhaupt? Lebe ich? Und da wird ein ärztliches Gutachten oder das Tasten am Puls kein Argument sein. Lebe ich, heißt, habe ich lebendigen Kontakt mit dem, der das Leben in Person ist. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das war der erste Spitzensatz. Merken Sie, es ist bei der Biologie anders. Da definiert man Tod und Leben wechselseitig aneinander. Hier wird Leben und Tod definiert an einem, der das Leben in Person ist, Jesus Christus. Zweiter biblischer Spitzensatz, 1. Johannes 3, Vers 14. Wir sind vom Tod ins Leben gekommen. Vom Tod ins Leben. Das ist ja nun für die Biologie ein merkwürdiger Satz. Vom Tod ins Leben. Da kommt man immer vom Leben in den Tod. Da gibt es biologisch ein Gefälle vom Geburtsschrei zum Sterbeseufzer. Jemand hat gesagt, das ist gerichtetes Leben. Gerichtetes Leben. Er meinte nicht nur, dass es immer dieselbe Richtung ist, one way, Einbahnstraße, sondern er meinte auch, dass sich darin ein Gericht aus einer anderen Dimension meldet, dass unser Leben von vornherein Gefälle zum Tod hat. Vom Leben in den Tod. Aber die Bibel sagt, vom Tod ins Leben. Das heißt also, alle Menschen wohnen zunächst in einer Landschaft, die Tod heißt. Ich versuche mich mal im Schwäbischen. Alle haben eine Wohnung im Todesgässle. Unterschiede gibt es nur in der Numero. Im Todesgässle ist man von Hause aus daheim. Im Todesgässle. Man kann also einen Christen fragen, wo kommen Sie her? Und wenn er dann sagt, aus dem Todesgässle, dann ist das eine theologisch vorzügliche Antwort. Jetzt ist das Entscheidende im Leben, dass es einen Umzug gibt. Einen Umzug. In Münster in Westfalen, wo ich studiert habe, gibt es eine Himmelreichsallee. Da hat der Theologe Karl Barth gewohnt. Das wäre doch ein schöner Umzug. Aus dem Todesgästle in die Himmelreichsallee. Aber das Entscheidende an unserem Leben ist, es muss diesen Umzug geben. Noch schöner als Himmelreichsallee ist das, was das Neue Testament sagt. Ich wohne in Christus. Das ist unsere eigentliche Adresse. In Christus sind wir beheimatet. Das ist der Ort, an dem unser Leben seinen Platz hat. Noch einmal der Unterschied zwischen Biologie und Bibel an diesem Punkt. Das kann sein, dass ein Arzt nach einer schweren Operation in der Nacht die Nachtschwester antelefoniert und fragt, lebt die Galle noch oder ist sie gestorben? Lebt sie noch oder ist sie bereits gestorben? Wir müssten fragen, etwa bei einer Evangelisation, lieber Freund, sind Sie noch tot? Oder sind Sie inzwischen umgezogen ins Leben? Das ist die entscheidende Frage. Leben wir schon? Leben wir endlich? Leben wir eigentlich? Aus dem Tod ins Leben umgezogen. Mein dritter biblischer Satz heißt, siehe, ich war tot. Steht in der Offenbarung Johannes 1,18, siehe, ich war tot, sagt Jesus dort in seiner Erscheinung vor seinem Diener Johannes, siehe, ich war tot. Biologisch spricht man vom Tod in zwei Zeitformen. Einmal in der Gegenwart, im Präsens. Jemand ist tot. Und wir alle werden von lieben Menschen sagen müssen, sie sind tot. Meine Eltern sind tot. Mein ältester Bruder ist tot. Mein ältester Sohn ist tot. Menschen sind tot. Präsens, Gegenwartsform. Das ist eine biologisch klare Ausdrucksweise. Und die andere Form ist, dass wir in der Zukunftsform, im Futur vom Tod sprechen. Wir werden einmal tot sein, biologisch jedenfalls. Also das ist biologisch möglich in der Gegenwartsform. Jemand ist tot in der Zukunftsform, jemand wird tot sein. Was biologisch eine Undenkbarkeit ist, ist, dass da jemand sagt, siehe, ich war tot. Der meint damit nicht, dass er reanimiert worden ist. Nicht ein Reanimierter ist ja nicht wirklich tot gewesen. Es gibt eine medizinische Definition für Tod, die heißt, Tod ist jemand, der nicht mehr reanimiert werden kann, den man nicht wieder zurückholen kann. Der ist tot. Da sagt einer, siehe, ich war tot. Und das ist nicht eine Ausnahme, die die Regel bestätigt, sondern ein Präzedenzfall. Das heißt, ein Grundsatzfall, der etwas ganz Neues in unsere Welt hineinbringt, mit dem die Welt sich wandelt. Die ganze Weltgeschichte, der ganze Kosmos. Siehe, ich war tot und das ist passé, das habe ich hinter mir, das ist erledigt. Ich war tot. Sehen Sie, hier ist der wesentliche Unterschied etwa zwischen Philosophien und Religionen und dem christlichen Glauben. Jede anständige Philosophie und auch jede anständige Religion hat eine Antwort auf die Frage nach dem Tod. Sonst taucht sie nichts. Der marxistische Philosoph Ernst Bloch in Tübingen hat sich immer wieder mit der Frage nach dem Tod beschäftigt. Der Philosoph Plato war der Meinung, Tod, das ist der große Befreier. Wir Menschen sind nämlich merkwürdige Mischwesen. Da gibt es etwas Geistiges in uns, etwas unsterblich Geistiges. Und da gibt es den dummen, materiellen, körperlichen, den Leib. Und sterben heißt die wunderbare Befreiung, wie wenn ein Adler aus seiner Voliere, aus seinem Käfig losgelassen wird. So hat der Plato den Tod gedeutet. Jetzt könnte man ein ganzes Seminar machen, das machen wir nicht. Wie in den verschiedenen Philosophien und Religionen jeweils der Tod gedeutet und interpretiert wird. Deutung heißt ja immer, dass man eine bestimmte Anschauung, ein bestimmtes Bild sich vom Tod macht. Die Bibel macht überhaupt keine Anschauung vom Tod. Kein Bild, sondern sie spricht von einem Ereignis. Von einem Ereignis, bei dem Tod selber etwas passiert ist. Der Tod wird nicht gedeutet, sondern der Tod wird erledigt. In einem bestimmten Ereignis, Sie wissen, ich spreche von Ostern. Das ist also ein bestimmter Tag, sagen wir im Jahre 30 unserer Zeitrechnung, an einem bestimmten Ort, gar nicht weit außerhalb der Stadtmauern Jerusalems, an einem bestimmten Ort, der ein Grab war, an einer bestimmten Person, dem Gekreuzigten, dem zu Tode gequälten Jesus von Nazareth, da ist es geschehen im Jahre 30 an diesem Ort, an dieser Person, dass der Tod besiegt wurde. Wir Christen leben im Unterschied zu den Philosophien und den Religionen von einem grundlegenden Gottesereignis, von der Ostertat, wo der letzte Feind tödlich getroffen wurde. Ich habe einmal jemanden erzählen hören von einer Reise nach Indien. Die Inder haben ja den Gott Shiva. Und er hatte sich Plastiken, Bilder von dem Gott Shiva angesehen. Und er war doch sehr erstaunt, wie Inder den Gott Shiva darstellen können. Nämlich mit Backen, wie ein Hamster sie hat, wenn er sie sich vollgepfropft hat und darin Nahrung gespeichert. Und mit einem ausführlichen Kropf, so wie Hühner ihn haben, wenn sie gut gefrühstückt haben. Sieht seltsam aus, dieser Shiva mit den Hamsterbacken und dem Kropf. Und dieser deutsche Reisende, der hat dann die Inder gefragt, ja, warum eigentlich stellt ihr den Shiva so seltsam dar? Und dann erzählen die Inder eine tiefsinnige Legende. Ja, ganz am Anfang, da war alles noch flüssig. Da gab es sozusagen die Urbrühe in einem Teich. Und um den Teich herum, da saßen die Götter und rührten in der Urbrühe. Warum taten sie das wohl? Warum wurde früher auf den Bauernhöfen die Milch geschlagen? Damit die Milch fest wurde und formbar. So schlagen sie die Ursuppe, die Urbrühe, damit daraus formbares Material wird zur Gestaltung der Welt. So sitzen die Götter um den Teich und rühren. Und Shiva steht ein wenig abseits und schaut zu. Und da entdeckt er, wie bei dem Rühren Gift entsteht. Ein Weltengift, das später einmal, wenn man aus dieser Ursubstanz etwas geformt hat, alles durchziehen, alles zersetzen, alles zerstören, alles zerfressen wird. Und da packt den Shiva das Mitleid. Da wirft er sich auf den Bauch, da robbt er an den Teich heran und dann beginnt er zu schlürfen. Und dann schlürft er das Weltengift. Ja, was macht er dann damit? Er macht damit eine Deponie. den Backen wie ein Hamster und im Kropf wie ein Huhn. Eine Deponie. Wir kennen alle das Problem der Deponie. Natürlich kann man in einem alten Salzbergwerk atomares Material deponieren. Es darf bloß kein Erdbeben geben. Das kommt wieder hoch. Also was deponiert ist, ist nicht aus der Welt geschafft. So schafft Shiva eine Weltgiftdeponie in seinen Hamsterbacken, in seinem Kopf. Und da sagte dieser Indienreisende, es war ein Theologieprofessor, da konnte ich den Leuten ganz einfach sagen, was bei uns Christen Karfreitag und Ostern bedeutet. Was bedeutet nämlich Karfreitag? Jesus hat keine Deponie gebildet, sondern er hat das Gift von Sünde, Tod und Zerstörung heruntergeschluckt. Und was war die Folge? Sein eigener Tod, das ist Karfreitag. Er schluckt das Weltengift, er nimmt es in sich hinein, er schluckt es hinunter und stirbt dran. Aber die Folge ist nun, dass das Weltengift nicht deponiert ist, sondern seine Energie vertan, verbraucht hat. Es ist erledigt. Dem zum Zeichen ist er auferweckt worden von den Toten, Jesus Christus. Wir haben das vor Jahren mal in einem Hauskreis besprochen. Da sagte ein jüngerer Computerfachmann, wenn ich das in meiner Sprache ausdrücke, dann müsste ich sagen, alles ist neu programmiert. Das ganze alte System ist abgestürzt. Es ist erledigt und etwas Neues ist da. Ich finde, das ist ein eindrückliches Bild. Shiva schafft eine Deponie. Jesus macht ganze Sache. Er nimmt das Gift, schluckt es, geht in den Tod und wird vom Vater zum Leben auferweckt. Und das Weltengift hat seine Zeit gehabt. Grundsätzlich jedenfalls. Vierter biblischer Satz, lässet auch ein Haupt sein Glied, nein, das ist ein Gesangbuchsatz, lässet auch ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht. Aber geschöpft aus 1. Korinther 12. Lässet auch ein Haupt sein Glied. Also es ist gut möglich, dass ich mein Konzept hier oben liegen lasse, wenn ich das Pult, ich mich vom Pult wegbegebe. Das kann passieren. Aber dass meine linke Hand da liegen bleibt, ist sehr unwahrscheinlich. Die ist angewachsen. Lässet auch ein Haupt sein Glied. Wir sind bei Jesus Christus Angewachsene. Luther hat das plastische Bild, wir sind ein Kuchen mit ihm. Das ist Hausfrauentheologie Luthers. Auf hohem Niveau. Wenn Sie da Milch haben und Eier und Mehl und Zucker, dann können Sie das wunderbar auseinanderhalten. Aber wenn das mal verbacken ist, dann weiß ich nicht, ob es chemisch möglich ist, die Milch wieder da herauszupräparieren. Es ist ein Kuchen. Wir sind mit ihm verbacken für alle Ewigkeit. Luther hat noch ein anderes Bild, das ich auch sehr schön finde. Da geht es um die Geburt. Er sagt, bei einer Geburt ist die Hebamme immer froh, wenn das Kind die richtige Lage hat. Und wann hat das Kind die richtige Lage? Wenn das Köpfchen zuerst kommt. Und wenn, wie Luther sagt, der Kopf durch ist, ah ja, dann ist es mit den Beinchen und Ärmchen und was da alles noch so dranhängt, überhaupt kein Problem mehr. Wenn der Kopf durch ist, ist die Geburt im Grunde gewonnen. Und dann sagt er, unser Haupt, Jesus Christus, ist durch den Tod durch. Und wenn wir angewachsen sind, dann gibt es bei uns überhaupt kein Problem mehr. Er zieht uns ins Leben mit, dahin setzt er seine Ehre. Ja, das ist geradezu selbstverständlich, dass er seine Glieder mitnimmt. Deshalb kann Luther sagen, wir sind mit dem rechten Bein schon aus dem Grab heraus. Ich schließe mit einem biblischen Satz, diesen Block. Da sagt Jesus Christus einmal, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und das ist eine Regierungserklärung. diese seine Regierung wird man ihm nicht streitig machen können. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Sein Leben schließt unser Leben in sich ein. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder und er nimmt uns mit. Das war der erste Block. Ich hoffe, Sie können noch Biologie und Bibel. Wir haben also versucht, auf der Folie des Biologischen die biblische Botschaft ein wenig plastisch zu machen. Jetzt will ich etwas sagen über Menschentod und Christentod. Was geschieht, wenn Menschen sterben? Es gab um 1900 einen großen, berühmten Professor der Medizin in Berlin, in der Charité, Rudolf Virchow, ein Papst unter den Medizinern, der eine ausgesprochen materialistische Sicht vertrat und ganze Generationen von Medizinern damals verformt hat. Er sagt, ich habe Tausende von Menschen seziert, ich habe nie eine Seele gefunden und sowas gibt es also gar nicht. Was ist der Mensch? Der Mensch, das was wir Ich, Individualität, Person nennen oder auch Seele, das ist das Zusammenfließen in den Funktionen des Gehirns. Der Mensch ist sein Gehirn, die Summe seiner Funktionen. Und wenn das Gehirn stirbt, ist der Mensch fort. Das war die Folgerung bei Rudolf Virchow. Hirntod ist Auslöschen der menschlichen Persönlichkeit. Das ist nun ja medizinisch ein Prozess und dieser Prozess ist nicht ganz unwichtig. Das Erste, was wir verlieren, ist das Augenlicht. Das Erste ist, dass wir nicht mehr sehen können. Der Schwabe Friedrich Schiller, den Schwaben zu Ehren zitiere ich den Großen, der sagt in seinen Kranichen des Ibikus, von dem zu Boden geschlagenen Ibikus, der im Sterben liegt, er hört, schon kann er nicht mehr sehen und dann kommt das Heer, der Kraniche, die wilden Vögel schrecklich krähen. Er hört, schon kann er nicht mehr sehen. Das Erste, was aufhört, ist das Sehen. Es wird dunkel. Es gibt ein berühmtes Wort des sterbenden Goethe, dem man immer Tiefsinn beigeflochten hat und das wahrscheinlich ganz banal zu deuten ist, mehr Licht. Ja, es wurde am helllichten Tage plötzlich dunkel, weil die Augen ihre Kraft verloren. Also das Erste wäre Nacht. Beim Sterben tritt Nacht ein. Das Zweite, es dauert noch eine ganze Zeit, der Gehörsinn ist noch aktiv. Wir müssen nachher nochmal darüber sprechen. Tote, Sterbende, die schon nicht mehr sehen können, können noch hören. Wir haben das ja ganz verlernt mit der Sterbebegleitung. Meine Mutter und meine Tante, die hatten im Konfirmandenunterricht und so Verse auswendig gelernt, die man Sterbenden vorspricht oder aufgeschrieben. Das wussten die. Heute findet das Sterben ja eigentlich gar nicht mehr zu Hause statt. Es ist ein Vorgang geworden, der in die Krankenhäuser verlegt ist. Sterbenden etwas zu sagen, selbst wenn sie gar nichts mehr sehen können. Wenn dann aber auch das Gehör verstummt, dann kommt zu der Nacht die Stille. Und dann kann man noch eine ganze Zeit lang etwas haptisch, also mit dem Tastsinn, wahrnehmen. Das letzte Wort von Goethe heißt übrigens nicht mehr Licht, sondern ist ein Wort an seine Schwiegertochter. Und da sagt der Frauenzimmerchen, lass sie mir ihr liebes Pfötchen. Was wollte er? Er wollte die warme Hand seiner Schwiegertochter fühlen. Das ist der letzte Sinn, der einem Menschen erhalten bleibt. Erst wird es Nacht, dann wird es still. Und wenn wir nichts mehr fühlen, was es entsteht dann? Wenn wir nichts mehr ertasten können, dann entsteht eine umfassende Leere. Nacht, Stille, Leere. Und Virchow sagte, und dann ist das nichts, dann ist Schluss. Das war die Sicht Rudolf Virchows, dass jedenfalls nach der Nacht, nach der Stille, nach der Leere, das können wir ja nicht ohne weiteres bestreiten, dann das Nichts kommt. Aus Atheismus und Materialismus. Diese Sache ist von den Theologen vor einigen Jahrzehnten aufgenommen worden. Man nannte das die Ganztod-Theologie. Als wir studierten, da war was anderes gar nicht möglich. Wenn der Mensch stirbt, dann stirbt er ganz, Fußnote, aber danach wird er auferweckt. Aber der Ganztod, der ganze Mensch, der ganze Sünder, das ganze Gericht, der ganze Tod, das war die Logik. Das Modell ist im Gehen. Es ist im Gehen. Auch in der Theologie gibt es vernünftige Selbstkorrekturen. Man darf also nicht sagen, die Theologie treibt nur Unfug und treibt es immer toller. Es gibt auch vernünftige Arten umzudenken und Neues zu präzisieren. Das dürfen wir hoffen. Deshalb dürfen wir auch für die Theologiestudenten und die Theologieprofessoren beten, dass sie biblische Modelle entdecken und neu, nicht wahr? Ich will das jetzt mal nur in Klammern sagen. Es gibt Leute, die sagen, Herr, schick uns Gläubige, Pfarrer, Prediger, Pastor. Aber im Blick auf ihre Kinder sagen sie, studier du ja nicht Theologie. Du könntest deinen Glauben dabei verlieren. Also das ist die Summe des Unglaubens. Gläubige Prediger, Pastoren, Pfarrer haben zu wollen und seinen Kindern zu sagen, studiert ja nicht Theologie. Da sitzt der Teufel drin. Nein, es gibt heilsame Selbstkorrektur auch in der Theologie. Es gibt gute und schlechte Theologie. Es gibt auch gute und schlechte Friseure. Also, ich sage, dieses Modell ist im Gehen. Und das hat auch damit zu tun, dass es in der modernen Medizin andere Ansätze gibt als bei Rudolf Virchow. Etwa der verstorbene Nobelpreisträger und Hirnphysiologe Sir John Eccles. Der hatte ein anderes Modell. Der sagte, dass ich, die Person, die Seele, Sie können das nennen, wie Sie wollen, ist nicht identisch mit dem Gehirn, sondern steht dem Gehirn gegenüber. Der Körper fasst sich im Gehirn zusammen, die Nervenstränge. Aber das eigentliche Ich, die Person, die Individualität, ist eine eigene Größe. Nun muss es dazwischen ja Kontakte geben. Ich weiß, Sie müssen sich mal den Vorgang klar machen. Sie sagen sich jetzt plötzlich, ich will meine rechte Hand heben. Dann tun Sie das. Wo sagen Sie sich das? Ja, in Ihrem Kopf, nicht? Ich will meine rechte Hand heben. Aber dass dann die Organe dem entsprechen, da muss doch eine Verbindung, eine Liaison, eine Verknüpfung stattfinden. Und so sagt der Sir John Eccles, es gibt ein Liaison-Gehirn zwischen dem Körper und dem Gehirn selbst und dem eigentlichen Ich der Person. Nehmen wir jetzt mal ein ganz einfaches Bild. Stellt sich einmal eine besondere Org und einen besonderen Organisten vor. Also ein Organist ist jemand, der freitags auf die Orgel steigt und die Choräle für sonntags übt. Vielfach jedenfalls. Ein guter Organist ist, hat er sowas nicht nötig. Übt er nur noch die Präludien und Postludien, dass die schmissig kommen. Also ein Organist. Aber jetzt stellen Sie sich bitte einmal einen Organisten vor, der nicht nur freitags auf die Orgelbank steigt, sondern der sozusagen in der Orgel lebt. Ich weiß, dass es so etwas nicht gibt. In der Orgel wohnt, den man außerhalb der Orgel überhaupt nicht zu Gesicht bekommt. Und die einzige Äußerung, die der von sich geben kann, ist, dass er in die Manuale und ins Pedal, in die Tasten hineinwirkt und dann Töne zum Klingen bringt. Also, es verschmelzen geradezu der Organist und die Orgel miteinander. Wie gesagt, es ist ein gedachter Organist, der sozusagen in der Orgel wohnt und sich nur durch die Orgel äußern kann. Fortissimo oder pianissimo. Organist und Orgel. Aber die beiden sind zweierlei. Man kann sich das fast gar nicht vorstellen. Wenn man den Organisten hinter seinen Pfeifentürmen verborgen sieht, dann könnte man denken, sieht ihn gar nicht, die Orgel spielt selbst. Der Organist existiert gar nicht. Der Organist, ohne den sich nichts tut, der in der Orgel wohnt. Und gibt es natürlich ganz unterschiedliche Orgeln. Es gibt grandiose Orgeln, etwas der Bachzeit, die von Silbermann, oder die großen, grandiosen Konzertorgeln des 19. Jahrhunderts. Da gibt es ein bescheidenes Positiv, das kein Pedal hat, ein Manual, drei Register, ist auch schön. Und dann, ja, ich würde jetzt einmal sagen, die Orgel, das ist das Instrument, das uns mitgegeben ist fürs Leben. Und der Organist, das ist unser Geist, unser eigentliches Ich, das darauf spielt. Und nun gibt es ganze erbärmliche Orgeln. In Bethel bei Bielefeld, da gibt es schwerst geistig behinderte Kinder. Früher lagen die nur in Torfbettchen. Die hatten keine Orgel mehr, sondern das waren nur noch drei verbogene, krumme Pfeifen, die nur noch elendiglich quäken konnten. Was hat das Dritte Reich gesagt? Das sei lebensunwertes Leben. Das müsse man auslöschen. Was ist da gar nicht klar gemacht? Da mag ein Instrument noch so erbärmlich sein. Womit ist das Instrument nicht identisch? Mit dem Organisten. Was für ein Organist dort in dem Bettchen liegt im Bethel, das wissen wir überhaupt nicht. Das wird der jüngste Tag offenbaren. Ähnlich ist das mit der Abtreibung. Wo man also sagt, das ist noch kein Leben. Das sind alles, das sind gottlose Modelle. Was ist denn nun Sterben? Sterben ist, dass das Instrument zerfällt. Nicht bei normalen Orgeln muss man von Zeit zu Zeit eine Renovierung anstreben, aber irgendwann geht es nicht mehr und dann wird sie abgebaut. Die Orgel zerfällt. Es gibt in Kriegen die Situation, dass da eine funkelnagelneue Orgel, die noch gar nicht richtig zum Klingen gekommen ist, durch Bomben zerschlagen wurde und verbrannte und zerschmolz. Das ist etwa das plötzliche Sterben eines jungen Menschen durch einen Unfall. Die Orgel wird, ehe sie richtig zum Klingen kam, zertrümmert und zerschlagen. Orgel ist sozusagen der Leib. Und das eigentliche Ich ist etwas anderes, eine eigene Wirklichkeit. Wir können das Seele nennen oder wie immer. Paulus sagt einmal, ich möchte nicht entleibt werden. Er versteht seine Körperlichkeit als den Leib, der das eigentliche Ich umschließt. Ich möchte nicht entkleidet werden. Für den Juden war das Nacktsein das Schlimmste, was es gab. Denke man an die Kreuzigung Jesu. Ich möchte überkleidet werden. Das himmlische Gewand soll sozusagen über den alten, wie Luther sagt, Madensack, über den alten Madensack drüber gestreift werden. Das wäre schön. Der Tod jedenfalls ist der Feind. Der Feind, der dem Organisten die Orgel zerschlägt. Das kann ein langsamer Prozess sein, gehen einem die Haare aus, dann kriegt man künstliche Zähne, es lässt sich ja einiges machen, nicht? Ist ja auch schön. Aber irgendwann zerfällt das Instrument. Und was dann? Wenn das Instrument zerfällt, dann wird der Organist vor den gerufen, der ihn geschaffen hat. Vor seinen Schöpfer, seinen Herrn und seinen Richter. Und er wird gefragt, dieser Organist, was hast du eigentlich dein Leben lang gespielt? Was hast du auf deiner Orgel intoniert? Was waren das für Variationen? Was hattest du für Themen? Was sind die Themen unseres Lebens? Was spielen wir Organisten auf dem Instrument, das uns gegeben ist, ein Leben lang? Das ist die Frage, die der Herr und Schöpfer und Richter an uns stellt. Kann es das auch geben, wie bei einem Aufsatz Thema verfehlt? Nur dummes Zeug gespielt? Wichtig ist, davon habe ich vorhin schon gesprochen, dass es da eine Bewegung gibt, eine Zeit gibt zwischen dem Zerfallen der Orgel. Ich will Ihnen gerne ein Beispiel lesen von Paul Le Sœur, dem Theologen, der aus einer Anstalt, Hephata in Treisa, berichtet, was der Direktor vom Sterben des schwächsten, armseligsten Kindes zu erzählen weiß. Ich lese einfach mal. Etwa 20 Jahre lang wurde in unserer Anstalt ein Mädchen namens Käthe gepflegt. Es war von Geburt an geistgestört und hatte nie ein Wort sprechen gelernt. Stumpf vegetierte Käthe dahin. Sie aß und trank, sie schlief, stieß auch einmal einen Schrei aus. Andere Lebensregungen hatten wir in den langen Jahren bei ihr nie wahrgenommen. An allem, was in ihrer Umgebung vor sich ging, schien sie nicht den geringsten Anteil zu nehmen. Auch körperlich wurde das Mädchen immer elender. Da rief mich eines Morgens unser Arzt an und bat mich, mit ihm gleich einmal zu Käthe zu gehen, sie liege im Sterben. Als wir in die Nähe des Sterbezimmers kamen, fragten wir uns, wer wohl Käthe in ihrem Zimmer die Sterbelieder dort singe. Das war in dem Krankenhaus üblich. Die Herrenhuter haben damit angefangen, dass das Sterben begleitet wurde von Sterbeliedern. Als wir dann ins Zimmer traten, trauten wir unseren Augen und Ohren nicht. Die von Geburt an völlig verblödete Käthe, die nie ein Wort gesprochen hatte, sang sich selbst die Sterbelieder. Wo findet die Seele die Heimat, die Ruhe? Etwa eine halbe Stunde lang sang sie mit verklärtem Gesicht und ging dann sanft und still heim. Herr Dr. W., der Arzt, erklärte immer wieder, medizinisch stehe ich vor einem Rätsel. Durch zahlreiche Hirnhautentzündungen sind derartig schlimme anatomische Veränderungen in der Hirnrinde eingetreten, dass es völlig unbegreiflich ist, wie das sterbende Mädchen plötzlich klar und deutlich und mit Verständnis singen kann. Sehen Sie, es ist offenbar nicht so, dass das Gehirn einfach identisch ist mit der Person. Da, wo sich das zu lösen beginnt, gibt es offenbar solche Freiheitserlebnisse, da kann dieses Mädchen singen. Ich habe mal in Marburg, wo es ja bei den Diakonissen auch ein Krankenhaus gibt, zu einem ähnlichen Thema referiert und da erzählten sie mir von einem verunglückten Motorradfahrer, der monatelang im Koma lag. Es hat die Diakonissen nicht abgehalten, ihm was von Jesus zu erzählen und Lieder vorzusingen. Nach Monaten wird der Koma-Patient wach und das, was ist das Erste, was er sagt? Jetzt weiß ich, wer Jesus ist. Das muss hinein in das, was wir heute die Hospizbewegung nennen. Das muss in die Sterbebegleitung hinein, dass man solchen Menschen, die anscheinend gar nicht mehr existieren, der Organist ist erreichbar, auch wenn die Orgel noch so tief versehrt und verletzt ist. Jetzt kenne ich Jesus, der schädliche Orgel. Was geschieht, wenn Menschen sterben? Was haben wir gesagt? Es ist nicht einfach so, dass Hirn und Körper alles miteinander ins Nichts hineinsinkt, sondern es ist eine merkwürdige Scheidung von Organist und Organ. Was geschieht, wenn Christen sterben? Lässt auch ein Haupt sein Glied. Im Neuen Testament gibt es ein paar Sätze. Da sagt Jesus zu dem Schächer, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Entscheidend ist nicht das Wort Paradies, sondern das Synemoi, das mit mir zusammen im Paradies. Ich lasse dich nicht los. Das ist der erste, den Jesus mitbringt. Mit mir im Paradies. Oder der arme Lazarus. Wo findet er seinen Platz? In Abrahams Schoß. Abrahams Schoß, das heißt, er wird eingeladen zu dem großen Gastmahl im Paradies. Das meint das Reich dazwischen, bevor die Endvollendung kommt. In der Offenbarung heißt es 6, von den Seelen unter dem Altar, das sind die Märtyrer, auf dem Altar wurde geopfert. Die Seelen unter dem, die sind ja nicht einfach still vergnügt, sondern die rumoren und sagen, wie lange noch, wie lange noch, wann kommt denn endlich das ganze Heil? Es gibt auch eine heilige Unzufriedenheit, Ungeduldigkeit. Die schönste Stelle, finde ich, steht bei Paulus Philipper 1, 23. Ich habe Lust abzuscheiden und Synchristo zu sein. Mit Christus zusammen. Das ist das Thema. Verstehen Sie, was man sich sonst für Vorstellungen macht, das mag alles schön und gut sein. Aber das Entscheidende ist, dass wir mit Christus zusammen sein werden. Wie immer das dann auch gestaltet wird. Von einem Zimmer ins andere gehen, wenn wir sterben. Vielleicht auch von einem Stockwerk ins andere. Jetzt könnte man fragen, was machen die denn eigentlich, die uns vorangegangen sind? Unsere Eltern und so. Sie kennen diese bayerische Geschichte, dass da ein Bayer in den Himmel kommt, dann soll immer Halleluja singen. Es war vielleicht das Halleluja von Händel, also was musikalisch sehr qualifiziert ist. Aber immer Halleluja singen, schließlich wird ihm so langweilig, dass er aus dem Himmel ausrückt. Ja, so ist das nicht. Ich glaube nicht, dass der Himmel ein Institut permanenter Kirchenmusik ist. So sehr ich die Kirchenmusik liebe. Sondern, dass die Fantasie Gottes immer neue Dimensionen erschließen wird. Aber was machen die, haben wir gefragt. Im Hebräerbrief ist die Rede von der Wolke der Zeugen, die uns umgibt. Wir sind hier nicht allein. Diejenigen, die vor uns gegangen sind, die sind interessiert an uns. Jetzt sage ich es mal ganz weltlich. Wenn der VfB Fußball spielt, dann braucht er seine Fans. Wozu braucht er die Fans? Die müssen schreien und ihn antreiben. Nun voran, nun los, nun schießt. Wir sind umgeben von einer Wolke der Zeugen, die uns Mut macht, Impulse gibt. Haltet durch, kommt ans Ziel. Die Wolke der Zeugen möchte aus unserem Leben ein Heimspiel machen. Umgeben von denen, die uns begleiten. Der Kirchenvater, Kirchenlehrer Origenes hat einmal dem Sinne nach formuliert, das Ganze ist eine Art Wartezimmer. Wartezimmer auf den Tag der Endvollendung. Und er sagt, Abraham wartet. Israel ist ja noch nicht versammelt. Es warten die Väter. Jesus wartet. Origenes sagt, wie könnte Jesus den Wein der Freude trinken, wenn er noch um unserer Sünde willen klagen muss und Fürbitte tun? Jesus wartet. Jesus ist nicht einfach am Ziel, sondern er wartet, bis das letzte Glied seines Leibes dabei ist. Und wir werden erwartet. Erwartet, wir werden erwartet. Origenes hat das sehr schön formuliert. Heute wirst du erwarten. Dann wirst du selbst erwarten. Andere, so wie du heute erwartet wirst. Der große Wartesaal. Worauf warten wir denn? ich sage es jetzt mal in unserem Bild, auf die großen neuen Instrumente. Ich habe leider nur autodidaktisch Klavierspielen gelernt. Wir hatten so ein altes Harmonium und die Klavierlehrerin, das war in der Zeit nach dem Krieg, die wollte für eine Klavierstunde einen Halbpfund Butter haben und nicht Geld. Und diese Naturalien, die waren nicht zu liefern. So habe ich den autodidaktisch Harmonium und Klavier und so ein bisschen Orgel und so gelernt. Aber das Ganze ist nichts. Das ist etwas, an der Stelle bin ich unglücklich. Mein Leben, das müsste zur Fülle kommen. Das müsste wirklich zur Gestaltung. Das ist eine richtige Beethoven-Sonate. Die so eine Appassionata spielen können. Ja, da bin ich weit von entfernt. Aber dann kommen die neuen Instrumente und sicher auch die Fähigkeit, diese Instrumente spielen zu können. Neue Leiblichkeit. Ein Theologiestudent hat mich mal gefragt, warum sprecht ihr immer von dem neuen Leib? Was soll das Wort Leib dabei? Ich denke, Leib bedeutet dreierlei. Leib bedeutet erstens Identität. Ich werde wieder ich sein. Nein, ich werde endlich ich sein. Jetzt bin ich ja nur eine Karikatur dessen, was Gott eigentlich gemeint hat bei mir. Wir werden endlich wirklich ich sein. Identität. Zweitens, unsere Geschichte wird mit auferstehen. Kontinuität. Wie heißt das in der Offenbarung des Johannes? Ihre Werke? Die gehen nicht voran und machen das Himmelstor auf. Dafür sind Werke nicht gut. Aber mit hinten reinschlüpfen, das dürfen sie auch. Drittens heißt Leibkommunikation. Wir werden miteinander Gemeinschaft haben, miteinander jubilieren. Und viertens heißt Leib bei den Juden immer Aktivität. Leib heißt, dass ich was tun kann. Hände habe, damit ich was greifen kann. Also diese vier Dinge, Identität, Kontinuität, Gespräch, Gemeinschaft, Kommunikation und Aktivität im Sinne der unendlichen Erfindungen Gottes. Das meinen wir, wenn wir von leiblicher Auferstehung sprechen. Leiblich heißt nicht einfach körperlich. Der alte Madensack wird nicht einfach identisch wiederholt, sondern eine ganz neue Dimension. Ich bin am Ende. Worüber haben wir gesprochen? Wir haben gesagt, Biologie und Bibel. Und haben festgestellt, das ist nicht einfach deckungsgleich. Biologisch sind wir schon mit dem Geburtsschrei unterwegs zum Sterbeseufzer. Das ist die Biologie. Aber die Bibel hat die Dimension eines ganz neuen Anfangs, eines Umzugs in die Himmelreichsallee auf unser Ziel zu. Was geschieht, wenn der Mensch stirbt? Nun, das wunderbare Instrument, das Gott ihm gegeben hat, das wird ihm entrissen. Das wird zerschlagen. Das wird zerstört. Aber das heißt nicht einfach, der ganze Mensch ist weg. Sondern das Ich wird, die Seele, die Person wird vor ihren Herrn gefordert. Was heißt das, wenn der Christ stirbt? Wir werden sein bei dem Herrn alle Zeit. Ich schließe mit ein paar Sätzen aus einer Predigt des großen reformierten Predigers, ursprünglich stammt er aus Holland, Heinrich Friedrich Kohlbrügge. Kohlbrügge, Wuppertal. Ich muss Ihnen nur etwas dazu sagen, damit Sie das verstehen, was er voraussetzt. 1847. Früher wurden die Toten um die Kirche herum beerdigt. Und die Belegungszeit war höchstens 8 Jahre. In 8 Jahren gab es keine wirkliche Verwesung. Deshalb finden Sie an manchen Orten noch Beinhäuser, wo die Schädel und die Knochen gesammelt sind. Goethe hat zum Beispiel den Schillerschen Schädel tagelang in seinem Haus aufbewahrt und ergreifendes Gedicht geschrieben. Und das ist die Voraussetzung. Erst später hat man dann aus hygienischen Gründen die Friedhöfe vor die Städte gelegt und dann kam die große Kultur der Grabmale und Ähnliches. Da sagt nun also der Kohlbrügge, wenn ich sterbe aber nicht mehr, Wenn ich sterbe und es findet jemand meinen Schädel, so predige es ihm dieser Schädel noch. Also was ist das Merkzeichen, das Wahrzeichen des Todes? Der Totenschädel. Was macht Kohlbrügge daraus? Jemand, der eine Osterpredigt halten soll. Finde ich eine herrliche Umfunktionierung. Jetzt hält der Totenschädel eine Osterpredigt. Ich habe keine Augen, dennoch schaue ich ihn. Ich habe kein Gehirn noch Verstand, dennoch umfasse ich ihn. Ich habe keine Lippen, dennoch küsse ich ihn. Ich habe keine Zunge, dennoch Lob singe ich ihm mit euch allen, die ihr seinen Namen anruft. Ich bin ein harter Schädel, dennoch bin ich ganz zerschmolzen in seiner Liebe. Ich liege hier draußen auf dem Gottesacker, dennoch bin ich drinnen im Paradies. So muss von der Osterkraft Gottes her selbst ein Totenschädel noch eine Osterpredigt halten, wenn das nicht eine wunderliche Welt ist.
Ja, ganz herzlichen Dank, Bruder Kettling, für diesen ersten Vortrag. Wir haben vorhin kurz so abgesprochen, dass wir es so handhaben wollen, dass wir davon ausgehen, dass auch eine Reihe von Fragen bei Ihnen vielleicht aufkommen. Aber wir wollen nicht gleich am ersten Vortrag das alles anfügen, was an Fragen da ist. Manches Mal klärt sich dann beim zweiten und dritten von selbst eine ganze Reihe. Heute Morgen das einmal stehen lassen, das nachwirken lassen. Sie können es ja auch teilweise ja nachlesen, insbesondere dieses wunderbare Beispiel von der Orgel und dem Organisten, an dem man ganz, ganz viel sich auch dann deutlich machen kann. Und wir machen dann morgen Vormittag Fortsetzung mit diesem Thementeil. Aber miteinander beten wollen wir noch und ein Lied zum Abschluss singen. Und ich möchte gerne zuerst mit Ihnen beten. Vater, wir wollen dir ganz herzlich danken für diesen Vormittag und dir auch dafür danken, dass wir so klar dein Wort haben, dass uns in wunderbarer Weise auch die Wahrheit vor Augen stellt. Dass wir auch spüren, wo es sich gut reibt zu allen biologischen, philosophischen und religiösen Sätzen. Und wir nehmen diese Reibung, diesen polaren Widerspruch gerne in uns auf und danken dir für diese Offenbarungssätze deines Wortes. Danken dir, dass Leben an einer Person hängt, an dir, Herr Jesus Christus. Dass Ewigkeit an dir hängt, an dieser einen lebendigen Beziehung. Preisen dich darüber, dass du der Kopf schon durch bist, dass du diesen Durchbruch geschaffen hast und dass du deinen Leib hinterherziehen wirst mit jedem einzelnen Glied. Danken dir für diese organische Verbindung mit dir, geben dir die Ehre darüber und loben dich, unseren Gott. Wir wollen diese Grundsätze, die wir heute Morgen gehört haben, ganz fest in unser Leben hineinschreiben, damit sie uns bestimmen und auch unsere Nachfolge zu dir prägen. Und danken dir für den Auferstehungsmorgen, danken dir für den Ostertag und preisen dich darüber. Dir sei die Ehre. Amen.